ist denn gerade die Entwicklung des Nutzerverhaltens? Bei uns, da sind so 70%, die über mobile Nutzung bei uns auf die Homepage zugreifen.
Also allgemein ist tatsächlich zwischen 70% und 90%.
In welchen Abständen sollte man so eine Homepage aktualisieren? Und dann kannst du ja noch so Sachen geben wie Google-Rezension.
Der Algorithmus guckt, ob du quasi als Unternehmen im Netz lebendig bist. Das Smartphone ersetzt ein bisschen den Freundeskreis, der Empfehlungen gibt.
Die KI wird immer besser, aber wir müssen auch mal über die Schwächen der KI sprechen.
Dass jeder in der Lage ist, so eine Frage für sich selber auch zu beantworten, mit einem gewissen Selbstbewusstsein KI eben nicht genutzt wird, damit man erstmal wahr von falsch unterscheiden kann. Wir machen ja grandiose Fehler, das ist ja das Geile am Menschen, und da entstehen ja manchmal die geilsten Sachen draus.
Willkommen beim Podcast Helden im Handwerk. Hier erfahrt ihr alles übers Handwerk, mit Entscheidungsträgern aus dem Handwerk, echten Handwerkern und Personen, die mit dem Handwerk und rundherum damit zu tun haben. Bleibt am besten dran und hört euch die nächste Folge dazu an. Herzlich willkommen zum neuen Podcast von Helden im Handwerk. Und heute habe ich glücklicherweise, und da bin ich echt froh, dass du da bist, lieber Rob, dich zu Gast bei uns im Podcast. Und wir haben mal wieder eine Episode ausgepackt jetzt, wo wir gesagt haben, wir laden uns keine Handwerker ein oder Entscheidungsträger aus dem Handwerk, sondern Leute, die mit dem Handwerk zu tun haben. Und da haben wir Rob Sarri von der Sinnhaltig Werbeagentur. Den kompletten Namen erspare ich euch jetzt mal an der Stelle so ein Stück weit da. Und ich bin wirklich froh, dass du bei uns bist.
Ich bin froh, hier zu sein. Vielen Dank, Lukas.
Ja, nicht dafür. Sehr, sehr gerne. Lass uns einfach mal so ein bisschen auf unsere Geschichte eingehen, da an der Stelle, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Wir haben uns über ein Unternehmernetzwerk kennengelernt, über MeinLink.
Genau.
Unternehmernetzwerk aus Frankfurt. Ich bin da, glaube ich, vor 2,5 Jahren eingetreten gewesen.
Genau, hast mal frischen Wind in die Bude gebracht.
Ja, zumindest mal geschaut, was so geht. Ja, also, ja auf jeden Fall. Wie ist es bei dir? Du bist ja auch jetzt schon länger, glaube ich, im Unternehmernetzwerk mit dabei, gell?
Genau, ich bin seit 11 Jahren selbstständig und seit 10 Jahren im Unternehmernetzwerk.
Ja. Sehr schön.
Und funktioniert nach wie vor ganz gut.
Na, das ist doch die Hauptsache. Dafür sind sie auch da. Hat bei uns auch ganz gut funktioniert, kann ich sagen. Und man kann ja an der Stelle auch sagen, dass wir ab und an mal gemeinsame Sache machen.
Genau.
Dass wir, wenn es gerade um IT-Themen oder sonst irgendetwas auf diese Schiene geht, dass du im Prinzip unser Ansprechpartner da in dem Bereich bist, was wir auch sehr schätzen. Und deswegen haben wir gedacht, hey, dann laden wir dich mal in den Podcast ein und sprechen mal drüber, was du genau machst. Hilf mir doch gerade mal, bevor ich jetzt die ganze Zeit drüber spreche, wie toll das alles ist und so weiter und so fort. Hilf mir doch einfach mal von deiner persönlichen Geschichte, wie das bei dir so war und wie du überhaupt in die IT gekommen bist und was so deine Themenfelder sind.
Ja, streng genommen bin ich, also habe viel mit IT zu tun, bin ja gar nicht wirklich in der IT selbst tätig. Also ich komme ursprünglich aus dem Verlagswesen. Hab dann mitbekommen, wie die Verlage alle vor die Internetwand gefahren sind und das einen riesen Krach gemacht hat. Und das war für mich der Weckruf, mich mit Internettechnologie natürlich zu beschäftigen, und habe mich dann in Webseitenerstellung reingefuchst und die Sachen im Prinzip in Self-Learning mir beigebracht. Bin dann irgendwann mal in die Agenturwelt gewechselt, habe so ein bisschen die Seiten gewechselt. Und da natürlich das dann so ein bisschen verfeinert, raffiniert und auch gelernt. Das ist ja immer wichtig, gelernt, was Kunden brauchen. Ist ja immer schön, wenn gerade die ITler sind ja immer ganz stolz drauf, was sie alles machen können. Das hat nicht immer was damit zu tun, was die Leute draußen brauchen. Ja. Und da habe ich ein paar Jahre meine Sporen verdient sozusagen. Und habe mich dann, als diese Agentur dann den Bach runterging, aber das hatte jetzt nichts mit mir zu tun.
Ja, hoffen wir es. Nein, Spaß. Alles gut.
Habe ich mich dann mit der Sinnhaltig selbstständig gemacht und war erstmal als Solokrieger unterwegs. Und seit 2,5 Jahren habe ich auch nochmal einen Sozius, einen Partner, der vertrieblich tätig ist und uns da super unterstützt. Also jetzt so langsam ist dann auch ein bisschen Musik drin.
Ja, ihr werdet auch ein immer größeres Team, ne? Die letzte Zeit jetzt, so wie ich das mitbekomme, spricht dafür, dass Homepages und Lösungen da rundherum, sage ich mal, nicht tot sind da an der Stelle, sondern dass sie halt eben auch ein elementarer Bestandteil heutzutage sind, oder?
Ja, ist ganz wichtig. Also auch wenn Webseite ja fast schon alte Technologie ist mittlerweile oder ein alter Hut für viele, aber ist nach wie vor so, ist erstmal so der Daseinsbeweis für jede Firma im Netz. Also egal, ob das eine kleine, große, mittlere Firma ist, wenn man keine Webseite hat, und das wisst ihr ja auch vom Recruiting her, dass die Leute gucken auch, wo komme ich denn da hin? Ne? Da muss man im Prinzip zumindest mal in irgendeine Form der Selbstdarstellung im Netz haben. Also das ist für uns dann auch immer der Dreh- und Angelpunkt für alle anderen Aktionen, die dann aufsetzen. Also wenn du mehr Sichtbarkeit erzeugen willst, ob jetzt, wie ihr das macht, über Social Media die Sichtbarkeit erzeugen oder was wir dann dazu anbieten, eben über bezahlte Werbung. Irgendwo muss der Klicker, der Toucher, der Swiper dann ja hinkommen und die Informationen bekommen oder den Abschluss dann machen. Und das findet eben auf der Webseite statt.
Das sind so Sachen, die ich kenne immer noch manche Handwerksfirmen, die eine Homepage mal erstellt haben und sich wie die Champs gefühlt haben, jetzt ohne da jemanden zu nahe treten zu wollen. Aber die Sachen sind dann halt auch schon 20 Jahre alt zum Teil. Was denkst du, in welchen Abständen sollte man so eine Homepage aktualisieren eigentlich? Also 20 Jahre sicher nicht, gehe ich mal von aus.
Nee, also ich sage den Kunden auch immer, dass eine Webseite eigentlich so ein lebendiges Konstrukt ist. Also aus der Papierwelt kennst du das, du machst es einmal fertig, dann hast du deinen Katalog und der kann dann entweder 5 Jahre liegen oder ein halbes Jahr, je nachdem, ob du da Preise drin hast oder
ja,
nicht.
Ja, klar, das gehört dazu, ja.
Aber eine Webseite muss eigentlich leben. Also da müssen regelmäßig neue Beiträge, also wenn es eine gute sein soll. Ne? Na klar, es gibt auch diesen Webvisitenkartengedanken, ja. Aber wenn eine gute Webseite, die ein erfolgreiches Unternehmen auch darstellt, die lebt davon, dass da regelmäßig sich was tut. Das sind Beiträge, das kann man mit den sozialen Netzwerken gleichschalten. Ne? Da kann man sich gegenseitig befruchten. Aber auch also alleine, dass man auf bestimmte Entwicklungen reagiert. Also in der Covid-Zeit haben wir das gesehen, dass dann, ne, ging es um Öffnungszeiten und wie kann ich jemanden erreichen und sowas muss ja kommuniziert werden. Heute ist es dann eher Feiertage, Urlaub, was auch immer. Also das sind so die Minimalanforderungen. Da muss eigentlich immer sich was tun, weil sonst ist die Info veraltet, falsch und man hat schlechte Kundenerfahrungen, die man produziert, weil eine Erwartungshaltung nicht erfüllt wird.
Und dann kann es ja noch so Sachen geben wie Google-Rezensionen beispielsweise, die dann auch nochmal eine wichtige Rolle spielen, auch in der Auffindbarkeit sicherlich der Homepage.
Auf jeden Fall. Also gerade wenn man ein Ladengeschäft hat oder wie Handwerker in regional tätig ist, ne, ist es durchaus wichtig, dieses Google-Unternehmensprofil mitzudenken im selben Atemzug. Und da haben wir jetzt mittlerweile eine App-Lösung, wo wir im Prinzip dieses Google-Unternehmensprofil optimal ausstatten können, auch die Bewertungen managen können, auch wenn da jetzt keiner Zeit hat in der Firma, weil es keine eigene Marketingabteilung gibt, ist ja meistens so, sich mit Bewertungen dann auseinanderzusetzen, dann können wir das KI-gesteuert unterstützen, ne, damit, also weiß nicht, ob das, wahrscheinlich wissen das viele nicht, aber
gerne, ja. Hallo.
Also Google will, dass innerhalb von 18 Stunden auf so eine Bewertung geantwortet wird. Der Algorithmus guckt, ob du quasi als Unternehmen im Netz lebendig bist. Und da ist das Zeitfenster schon runtergegangen. Also es waren mal 36, mal 24, jetzt sind es 18 Stunden. Und realistisch, wenn man jetzt auch ein kleineres Team hat, wenn man da keinen hat, der den ganzen Tag drauf guckt, ist da jetzt was eingegangen, dann geht das irgendwie unter. Und das unterstützen wir mit der App. Und richtig, das ist auch insgesamt einfach wichtig für die Unternehmen. Man kennt es ja von sich selber. Wenn ich habe Hunger, gucke aufs Smartphone, was ist in der Nähe? Das Smartphone gibt mir die Antwort. Und dann will ich wissen, ne? Vertrage ich das? Ist das gut?
Ich bestelle bei Uber beispielsweise nichts unter 4er, 4-2 oder sonst irgendetwas, muss ich auch sagen. Ich bin großer Uber-Besteller, aber ja. Wenn ich im Urlaub beispielsweise bin und nicht bestellen möchte, sondern essen gehen möchte, dann schaue ich natürlich auf die Google-Bewertungen drauf. Im Handwerk ist es, glaube ich, auch nicht anders, dass wenn du einen zuverlässigen Handwerker suchst und der 5 Ein-Sterne-Einträge von 20 Bewertungen drin hat und auch nicht darauf reagiert,
ist es nicht der Erste, den du anrufst.
Ja, genau. Da geht Kohle flöten. Ja. Das ist mal ganz ehrlich. Ja,
ja, ist so.
Ja. Ja.
Also das ist tatsächlich auch für viele Ältere schwer nachzuvollziehen, dass da eine Generation existiert, die diesen Transfer macht von dem Online-Bereich ins echte Leben rein. Mhm. Da ist eben nicht mehr der Kumpel, der sagt, ja, mit dem habe ich gut gearbeitet, geh mal dahin, sondern das ist, Google hat diesen Platz eingenommen. Also, oder die KI auch, ne? Also viele machen ja den Schlenker über ChatGPT oder ähnliches. Ja. Und natürlich greifen die jetzt im Moment auch noch auf Google-Informationen zurück. Aber am Ende des Tages ist im Prinzip das, also ich versuche es immer auf das Smartphone runterzubrechen. Ne? Also das Smartphone ersetzt so ein bisschen den Freundeskreis, der Empfehlungen gibt, wo kann ich denn hingehen für die jungen Leute.
Du hast ja auch eine große Erfahrung im Bereich der Auswertung beispielsweise. Also so Analyse-Tools gibt es ja von Google, gibt es auch andere noch, kann man schon sagen. Wie ist denn gerade die Entwicklung des Nutzerverhaltens, sage ich mal, was so Homepages angeht? Bei uns weiß ich es, da sind so 70%, die über mobile Nutzung bei uns auf die Homepage zugreifen. Wie ist es bei euch? Oder sage ich mal, der Wert so allgemein?
Also allgemein ist tatsächlich zwischen 70% und 90%, je nachdem, in welchem Bereich man tätig ist. Die also im B2B-Bereich hat man etwas höheren Anteil an Desktop-Nutzern. Das ist dem geschuldet, dass da eventuell mal eine Sekretärin beauftragt wird, während der Arbeitszeit zu gucken. Ne? Ja. Aber alles, was im B2C und sonstigen Bereich ist, das ja, also eher gegen 90% dann tatsächlich. Wow. Die was auch dann die Anforderungen an Webseiten und alle anderen Dienste eben dahingehend ja, erfordert, dass es optimiert ist für Smartphones, für Tablets etc. Und ja, also es ist sehr, sehr wichtig, da auch präsent zu sein und gut dazustehen. Und im Übrigen, Google wertet das auch aus, wie die Performance mobil ist und nimmt das als Grundwert dafür, wie sie Webseiten in der Suche dann ranken. Also ob du eine gute Platzierung in der Suche bekommst, hat auch damit zu tun, dass du mobil tauglich und mobil optimiert bist.
Vielleicht nochmal eine wichtige Information. Das heißt, Google bewertet auch deine Homepage beispielsweise nach Aktualität, nach wie oft ich es update vielleicht auch so ein Stück weit oder nach Informationsgehalt, nach Verweildauer. Wird das alles von Google bewertet?
Ja, also die Verweildauer in Verbindung mit einer bestimmten Suchanfrage, ja. Die Mobiltauglichkeit, die Sicherheit, ob man also eine HTTPS, also eine sichere Verbindung hat, ist Grundlage mittlerweile. Das ist jetzt eigentlich kein besonderer Faktor mehr. Aktualität geht dann quasi einher mit Änderungen. Also wenn da im Prinzip veraltete Informationen sind, ist es aber auch natürlich, dass andere Seiten dann irgendwann mal überholen einfach, ne? Weil dann... Also ich formuliere es mal anders. Google sucht immer, sieht sich selber als Empfehler und möchte ein verlässlicher Empfehler sein, möchte gute Nutzererfahrungen bieten. Und entsprechend sind die eben sehr dahinterher, dass wenn jemand denen eine Frage stellt, wo kriege ich etwas oder wo ist eine bestimmte Kompetenz zu einem bestimmten Thema, dann wollen die auch die beste Antwort liefern. Und entsprechend gut kennen sie sich dann auf den Seiten auch aus. Und wenn da veraltete Informationen sind oder irgendwas, wo die Nutzer schnell weggehen, weil das zwar erstmal nach Information aussieht, die wertvoll ist, sich dann aber gar nicht als das rausstellt, dann sind das Faktoren, die Google zugrunde legt, um entsprechend zu sagen, naja, das nächste Mal schicken wir die Leute eben nicht dahin, sondern probieren mal was anderes aus. Und wenn die Leute da länger bleiben und bessere Nutzererfahrungen haben, dann steigt eben diese Seite.
Das ist natürlich, ich glaube, für viele, die davon keinen Schimmer haben, so ein Faktor, wo sie sagen, okay, gut, wie soll ich das jetzt eigentlich angehen und was zeichnet das überhaupt aus? Vielleicht kannst du die Leute mal ein bisschen erleuchten da an der Stelle.
Ja, sehr gerne. Also ich sage immer, erstmal ist es wichtig, dass man so grundsätzlich seine Hausaufgaben macht, also die Basics. Also wenn wir jetzt eine Webseite machen, dann verkaufen wir da jetzt nicht extra noch Suchmaschinenoptimierung dazu, die eigentlich die Grundausstattung mitbringen sollte. Also sprich diese sichere Verbindung über HTTPS. Dass Bilder so gekennzeichnet sind und Texte mitbringen, damit Google versteht, was auf den Bildern drauf ist. Also wir liefern Zusatzinformationen mit. Unterm Strich muss die Seite erstmal für Google lesbar sein und Google muss verstehen, wo hat der Seitenbetreiber die Kompetenz, damit, wenn Anfragen kommen, er auch die Leute dann an der richtigen Stelle rauslassen kann. Also das sage ich immer, gehört so zum Handwerk. Wir sind ja auch Handwerker, wenn du so willst, dazu. Ja.
Das sind die Grundvoraussetzungen, die man eigentlich haben sollte, oder? Also wenn einem irgendjemand nochmal sagt, okay, gut, wir machen nochmal SEO-Optimierung dazu und so weiter und so fort, ist ja eigentlich, ja, jetzt mal unter uns, wir sind ja eine kleine Runde hier, sag ich mal, ist ja eine Sache, wo es eigentlich komplett, das sollte verständlich sein, das sollte selbstverständlich sein da an der Stelle, oder?
Genau. Also so ist es. Es gibt dann danach natürlich noch Dinge, wo man, ich sag mal, so ein bisschen Sahnehäubchen machen kann. Man kann Konkurrenzbeobachtung machen zum Beispiel. Es gibt ja Tools, die schauen, wie schneiden denn andere aus meiner Branche ab? Was machen die richtig? Und dann kann man sich daran orientieren und bestimmte Dinge dann hinzufügen. Das ist okay. Aber ich bin auch da immer ein Freund davon, das im Rahmen zu haben, weil letztendlich ab einem bestimmten Punkt hilft viel dann auch nicht mehr viel. Ja, da so fair muss man sein. Ich weiß, es gibt SEO-Agenturen, die würden jetzt, springen jetzt im Dreieck da draußen, weil die eine andere Philosophie fahren. Aber am Ende des Tages, es gibt Milliarden von Webseiten mittlerweile. Und da jemandem zu sagen, du musst nur drei Worte richtig drehen und dann bist du auf Platz eins, das funktioniert halt heute nicht mehr. Am Ende des Tages ist man dann an einem bestimmten Punkt immer, wo man die Netzwerke schmieren muss, sage ich immer. Und das ist dann eben der bezahlte Werbebereich. Und da hat sich das Netz einfach auch hinentwickelt. Also, dass man von 0 auf 100 mit einem, ich sag mal, generischen Geschäftsmodell dann plötzlich auf Platz 1 ist, das lässt sich schwer seriös verkaufen.
Schön, dass du die ganze Zeit bei uns dran bist. Aber viel wichtiger ist noch, dass du unseren Podcast, für den wir keine Werbung machen, auch nach außen trägst. Das heißt, wenn dir diese Themen rund ums Handwerk gefallen, teile sie gerne mit deinen Freunden, mit deinen Familienmitgliedern oder auch mit deinen Kollegen auf der Baustelle oder wo auch immer du unterwegs bist. Und wir freuen uns, wenn wir das Handwerk nach außen stärken und wir einen schönen Einblick ins Handwerk geben können. Und jetzt weiter viel Spaß mit dieser Folge. Das ist auf jeden Fall eine lange Zeit. Also wir haben gemerkt bei uns, wir haben auch Blogberichte bei uns auf der Homepage, die ziehen mit der Zeit, die ziehen nicht. Ich will morgen, keine Ahnung, 100 Artikel verkaufen oder in unserem Fall eine Dienstleistung, sondern wir merken, das kommt mit der Zeit und dann kommt irgendwann eine Anfrage rein, dann tröpfelt das alles vor sich hin, dann wird es natürlich auch stärker, muss man auch einen Blick haben mit der Aktualität. Aber das sind ja alles so Sachen, das kostet echt viel Kraft. Und wenn ich dann nochmal überlege, machen Blogbeiträge heutzutage überhaupt noch Sinn? Oder vielleicht auch gesponserte Anzeigen, weiß ich nicht, im Bereich, wo die KI mir eigentlich schon Homepages jetzt vorschlägt, also jede moderne KI mit Gemini, mit Copilot, mit ChatGPT, wie sie eben alle heißen, Perplexity, das sind ja alles Sachen, die dann auf Informationen zurückgreifen, die irgendwann mal geschrieben werden, aber machen dann Blogberichte oder ja SEO so noch ein bisschen Stücken Sinn?
Ja, also wie ich sagte, es gibt ein Pflichtmaß, dass man einhalten sollte. Und alles darüber hinaus sind dann tendenziell Bausteine. Mhm. Also ihr habt ja auch Erfolg, weil ihr das marketingmäßig gut macht und weil ihr ein eindeutiges Alleinstellungsmerkmal habt. Mhm. Ja, also viele Firmen arbeiten das auf ihren Webseiten gar nicht raus. Mhm. Also wenn ich mit Kunden spreche, ganz oft sagen die mir, naja, wir haben wir machen einen Website-Relaunch und dann kriege ich zu hören, naja, wir haben immer diese drei Sachen auf der Webseite gehabt, aber zwei davon hasse ich.
Okay, gut, schön.
Ja, ja. Dann ist meine Antwort, was machen die da? Kommen immer Anfragen rein, aber ich will das gar nicht. Ne? Ja. Also wenn jemand sowas sagt, okay, dann ist das Konzept der Webseite falsch. Ja. Und dann ist logischerweise auch der Erfolg, der damit verbunden ist, in Frage.
Ja. Ja, ich verstehe das.
Und ihr habt das ja ganz anders aufgezogen, deswegen habt ihr auch Erfolg und wie du aber auch sagst, dieses Organische, das braucht Zeit. Ja. Die Geduld muss dann auch jemand dann mitbringen. Und wer es halt eiliger hat, der muss Google und Co. Schmieren. Der muss Werbeanzeigen kaufen, damit der Traffic kommt. Das ist mittlerweile Teil des Spiels geworden, ja.
Wenn wir mal bei den Google Ads so reingehen, da bist du ja auch Experte drin. Das entwickelt sich ja von Monat zu Monat weiter gefühlt. Da gibt es ja Never Ending, sage ich mal. Das ist ja auch gewollt so ein Stück weit, weil dadurch natürlich auch eine Kreativität mit einhergeht, die neu geschaffen wird und so weiter und so fort. Was kann ich denn mit so einer Google-Anzeige eigentlich gestalten, wenn ich jetzt mal auf der Suche nach neuen Kunden beispielsweise bin, für mich als Handwerksbetrieb? Was kann ich damit umsetzen?
Also erstmal ist wichtig zu verstehen, dass es auch bei Google schon in der Anzeigenwelt zwei verschiedene Szenarien gibt von der Kundenansprache. Also das eine ist quasi die klassische Suche. Und da gibt der Kunde oder der potenzielle Kunde ja schon ein, was er will. Ja. Das ist ja eigentlich eine hervorragende Situation. Ne? Der sagt, ich möchte kaufen. Ich suche einen Handwerker, der mir das Dach repariert. Oder ja, in meiner Nähe am besten noch. Ne? Also
ja, das ist ja eine, keine Ahnung, Frankfurt, egal was. Ja.
Genau. Ne? Das ist eine konkrete Formulierung. Und da ist dann auch der Bedarf da. Und da kann ich dann entsprechend mit einer Anzeige in dem, also Search Ads, ne? Da kann ich dann in der Google-Suche entsprechend darauf aufmerksam machen, dass ich genau zu dieser Anfrage eine passende Leistung habe und jemanden dann entweder zu mir auf die Webseite nehmen, direkt anrufen lassen. Man kann auch direkt Anfragen generieren. Also da gibt es Möglichkeiten, ja, die dann, also das ist ja die Weiterentwicklung, ne? Also früher war das dann im Prinzip mehr oder weniger nur durchgereicht auf die Webseite, aber Google integriert das ja auch mit dem Android-Betriebssystem so gut, dass man da relativ viele Sachen schon direkt in der Suche dann abfrühstücken kann. Ja. Und die andere Variante, die ist dann im Prinzip, man hat vielleicht eine Leistung, die den Leuten noch gar nicht so klar ist oder die Marke ist noch nicht so bekannt oder wie auch immer und man muss erstmal so ein bisschen Sichtbarkeit schaffen. Das sind dann diese sogenannten Display-Ads, die auch über Google laufen, die dann aber zum Beispiel auf t-online.de, auf bild.de oder...
Das sind diese Sachen, die an der Seite dann immer rumschweben, ne?
Genau, die sind entweder breit oben drüber, wie du sagst, an der Seite oder mal so ein Kasten irgendwo mitten im Text.
Ja, die nervigen Dinger, die keiner haben will eigentlich, ne?
Die nerven und die werden auch ständig, also die werden ja im Gebotsverfahren vergeben und die sind dann auch nur begrenzte Zeit dann sichtbar, dann werden die wieder neu verkauft. Wenn man da irgendwie länger auf einer Seite ist, dann lädt das neu und man sieht es so. Und damit schafft man dann so ja, Bewusstsein für bestimmte Dinge, Markensichtbarkeit. Also da sind dann natürlich insbesondere so die großen Autohersteller, Modehersteller und so weiter, die eben darauf einzahlen, dass ihre Marke gewichtig ist, die sind da in erster Linie sichtbar. Ja. Aber wir haben da zum Beispiel auch ein gutes Alleinstellungsmerkmal, weil wir mit dem einzigen europäischen Anbieter zusammenarbeiten, der solche Werbung straßengenau ausspielen kann auf Postleitzahlenbasis. Okay. Das heißt, wir haben für den lokalen Handel jetzt zum Beispiel so ein Paket, wo wir, ich sag mal, in bestimmten Straßen, wo wir wissen, da sitzt kaufkräftige Kundschaft, ja, können wir gezielt eine Markensichtbarkeit auch von einem lokalen Handel gewährleisten. Und das eigentlich zu relativ schmalem Budget. Und dann wird ein Schuh draus in Verbindung natürlich, also es ist dann ein Kanal, den wir ergänzen dann auch mit Meta-Ads oder mit der Google-Suche tatsächlich dann. Kann man dann eben ja Küche kaufen oder wie auch immer. Wenn man dann die Marke vorher schon ein paar Mal gesehen hat, dann reagiert man auch schneller auf das Suchergebnis, was einem dann mit derselben Marke angeboten ist und hat entsprechend eine bessere Durchschlagskraft.
Schöner Punkt. Also ich versuche es mal aufs Handwerk dann auch zu transportieren. Angenommen, ich weiß, da gibt es ein Neubaugebiet und ich bin Schornsteinfeger und die haben noch keinen Schornsteinfeger zugewiesen oder kann sein noch, dass Schornsteinfeger zugewiesen sind oder ich mache irgendeine Wartung von Heizung und möchte das dann verkaufen, dann weiß ich, okay, gut, vielleicht haben die einen Ansprechpartner, aber vielleicht ist irgendwas gerade, dann setze ich darauf meine Nadel beispielsweise und sage,
genau,
da gehen wir rein.
Genau.
Ja.
Das kann man gezielt machen. Also wir haben, wie gesagt, in erster Linie jetzt zum Beispiel Baumärkte, Möbelhäuser oder sowas, für die das jetzt im ersten Aufschlag interessant ist.
Ja.
Aber lässt sich natürlich auf alle Branchen übertragen. Ja.
Ja.
Und im Prinzip, das Handwerk kennt das ja. Die machen das ja klassisch im analogen Bereich, indem sie ihre Autos so toll beschriften oder ihre Anhänger irgendwo parken. Ja. Das ist das, was im Analogen funktioniert, funktioniert digital auch. Du musst die Marke öfter sehen und dann hast du Vertrauen.
Oder auch an den Gerüstzäunen oder Absperrungen,
genau,
oder sonst,
ja,
was. Das ist doch überall das Gleiche. Ja.
Bauzaunwerbung,
stimmt, ja,
genau, an den Gerüsten, ja, oben. Das System ist immer das Gleiche. Der Mensch hat sich da nicht wirklich weiterentwickelt, außer, ja, dass er die Technik unten drunter ausgetauscht hat.
Wenn wir über das Thema Technik mal sprechen und uns da mal mit den Entwicklungen so ein Stück weit befassen und wir überlegen, okay, gut, was passiert eigentlich mit der KI jetzt heutzutage? Und ich glaube, da haben auch viele Leute so ein bisschen Bedenken oder sagen, ah, warum sollte ich überhaupt noch Blogberichte oder warum sollte ich meine Homepage noch pflegen? wenn sowieso die KI doch kommt, mir dann Sachen vorschlägt. Warum ist es sinnvoll, das zu machen? Wenn weniger gesucht wird, ne? Bei Google wird ja weniger gesucht. Zuerst mal sind ja die Suchanfragen zurückgegangen, seit es Google gibt. Ne?
Das muss man ja auch sagen. Genau, das ist richtig. Google versucht da ein bisschen gegenzusteuern, indem sie also eigene KI-Vorschläge über das Suchergebnis setzen. Und im Moment haben wir so eine Phase, wo sich auch Dinge noch finden. Ne? Also die KI wird jetzt, also ich denke, im Moment haben wir so eine Phase, wo auch viele KI ausprobieren und da eine gewisse Neugier da ist und dass so ein gewisser Peak auch darin begründet ist, dass Leute experimentieren und das ausprobieren. Das wird sich sicherlich irgendwo dann mal auf einem gewissen Niveau einpendeln und dann wissen wir wieder, wofür ist die Suchmaschine gefragt und wofür die KI. Aber wenn man jetzt mal aus Unternehmersicht drauf blickt, also wir sind ja im Marketingbereich auch betroffen, ist ja so. Ne? Also ich hab jetzt schon Werbung eingeblendet bekommen, brauchst keinen Designer mehr, KI macht das. Ja? Und die Werbung war so schlecht designt.
Aber ich kann dir sagen, eine Sache, da will ich nochmal für die KI in die Bresche springen, natürlich nur bei Pro-Versionen oder bei besseren Versionen. Ne? Wir nutzen ChatGPT beispielsweise bei uns im Unternehmen. Und es ging darum, dass ein Logo anpassbar gemacht werden sollte auf die Facebook- oder Instagram-Profilseite. Das war vorher, ich sag mal, in einem Querformat, und zwar in einem ziemlich langen Querformat. Ich habe es reingeschmissen, innerhalb von 5 Minuten hatte ich es bearbeitet. Mhm. Das sind so Sachen, wofür es früher Grafikdesign ergeben hätte. So diese kleinen Änderungen, die sind schon möglich, aber alles Größere ist kompletter noch nicht so weit.
Ja, also nee, da bin ich auch völlig bei dir. Also man muss das für sich und für seine Branche einfach aber auch richtig einordnen. Also wir werden so ein Stück weit dazu genötigt, unser Geschäftsmodell zu kennen. Ja. Das war ja vorher ganz oft nicht nötig. Und viele Unternehmer wissen das auch, dass die für viele Aufgaben Zeit verbraten haben, die eigentlich gar nicht ihre Kernkompetenz ausmachen. Und mit der KI haben wir jetzt ein Hilfsmittel, was uns das wirklich auf Spitz ermöglicht, alles wegzuorganisieren, was uns im Alltag im Weg ist, und dann ist auch mal so eine Formatanpassung legitim. Also das wird dann sogar der Grafiker vielleicht nutzen. Ja. Aber wenn dann eben deine Wertschöpfung und deine Kompetenz darin liegt, kreative Lösungen zu finden, dann ist das nicht der Bereich, den du an die KI auslagerst, sondern dann bist du da tätig und hast alles drumherum wegorganisiert. Und so ist es natürlich. Also die großen Firmen sind ja immer die Vorreiter. Das ist so wie in der S-Klasse der Airbag zuerst da war und die Klimaanlage, und dann wird es durchgereicht an die anderen. So sind die großen Firmen eben dabei, die KI zur Optimierung ihrer Prozesse und natürlich zur Kosteneinsparung zu nutzen. Und das müssen auch Handwerker und das sind ja mittelständische Betriebe, ne? Also das wird da auch ankommen und entsprechend dafür sorgen, dass die Firmen sich mehr auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Also grundsätzlich ist das positiv. Ja. Das Negative, was man halt immer hat, ist, dass die privaten Leute und die jungen Leute da auch so ein bisschen unkontrolliert drangelassen werden und ich sag mal Dinge falsch nutzen, weil sie keine Hilfestellung kriegen. Ich glaube, das ist das, was so den negativen Touch mitbringt. Aber ansonsten bin ich völlig bei dir. Also die KI hat ihren Dasein, es ist ja auch logisch gewachsen über die Jahrzehnte. Ne? Das ist ja, ich habe noch eine Computerzeitschrift von 1990, da wurde die KI schon angekündigt, hat jetzt noch mal 30 Jahre fast gebraucht, bis sie dann nutzbar war. Ne? Aber also das ist ja nichts Neues eigentlich.
Ja, wenn du jetzt das, ja, die nächsten Schritte sind ja auch so ein Stück weit klar. Die KI wird immer besser, aber wir müssen auch mal über die Schwächen der KI an der Stelle, finde ich, sprechen, weil häufig passiert es, ich habe es jetzt schon häufiger gehört, dass in der Schule, gerade wenn ich mit jüngeren Leuten spreche, ja, ich habe meine Hausaufgaben mit der KI gemacht und so weiter und so fort. Funktioniert aber noch nicht immer so zu 100%. Das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen und offen ansprechen. Ja. Weil viele Leute nehmen das dann immer als bare Münze. Wir haben genug Berichte darüber, dass irgendwelche Statistiken verfälscht wurden oder sonst irgendetwas. Das sind ja auch Sachen, die durchaus manchmal noch vorkommen. Wann siehst du die KI so weit, dass sie wirklich... Wahrheit liegt ja auch immer so ein bisschen im Auge des Betrachters vermutlich. Weil wenn wir zum Beispiel nur in die Parteienlandschaft gehen, da haben wir wahrscheinlich in Deutschland 5 verschiedene Wahrheiten da an der Stelle, ja, oder noch mehr, je nachdem, wie viele du fragst. Wie wird dann die Wahrheit gefunden werden können?
Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass jeder in der Lage ist, so eine Frage für sich selber auch zu beantworten. Und das bedeutet erstmal, dass jetzt so an Schüler gerichtet, eben mit einem gewissen Selbstbewusstsein KI eben nicht genutzt wird, damit man erstmal selbstständig an so einen bestimmten Punkt kommt, wo man wahr von falsch unterscheiden kann. Ja, also wenn du das musst du ja auch lernen. Und wenn du das schon so früh aus der Hand gibst, dann hast du ja auch so ein Stück weit das Menschsein aus der Hand gegeben. Das ist ja etwas, was uns ausmacht. Also wir machen ja grandiose Fehler. Das ist ja das Geile am Menschen. Und da entstehen ja manchmal die geilsten Sachen draus. Ja, und das dürfen wir, glaube ich, nicht aus der Hand geben. Und das müssen wir auch den Kindern und der Jugend mitgeben und auch so ein bisschen kontrollieren, dass die verstehen, da gibt es Werkzeuge. Das ist wie mit der Herdplatte oder dem, ne, wirst deinem Fünfjährigen auch keine Kettensäge in die Hand drücken. Ja, aber da ist die Gefahr offensichtlich. Bei der KI ist es vielleicht noch nicht so vordergründig, da sind die Schäden halt auch andere. Aber es muss jeder erstmal selbstbestimmt überhaupt in der Lage sein, sowas zu beurteilen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann wäre meine logische Schlussfolgerung, dann trainieren wir die KI auch richtig und in unserem Sinne. Aber wenn wir das so früh aus der Hand geben und die trainiert sich selber, kommt wahrscheinlich nichts Gutes bei raus, weil ne, die Kopie von der Kopie wird immer schlechter.
Ich bin ein großer Fan der KI, nicht falsch verstehen, eine sinnvolle Nutzung sehe ich zu 100% genauso wie du. Du lässt ja Kinder in der Grundschule beispielsweise auch nicht sofort mit dem Taschenrechner rechnen. Das kommt ja dann auch später. Das ist ja auch so eine Sache, diese Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, da sind wir aber nicht nur bei den Kindern so, sondern da sollten wir auch mal, ich kenne auch genügend ältere Leute oder Leute in meinem Alter, die der KI blind vertrauen. Und ja, die KI ist gut, aber nicht immer zu 100% Proof, also mit dem Beweis dahinter, dass das alles funktioniert. Und ich habe da ein bisschen Schiss, das sage ich auch ganz offen, dass sich die KI in eine Richtung entwickelt, wo wir einfach am Ende des Tages dastehen und wir so die Thematik haben, dass wir gar nicht mehr genau wissen, was passiert eigentlich gerade im Hintergrund und worauf greift das alles zurück. Kannst du da mal ein bisschen helfen?
Ja, also ich bin an dem Punkt aufmerksam geworden, als so Größen wie Bill Gates gewarnt haben vor KI. Also das sind Leute, die sich auskennen.
Sollte man meinen, ja.
Sollte man meinen, ja. Die auch früh investiert haben in diese Modelle. Und der Chef von OpenAI hat auch irgendwann mal relativ nonchalant bekannt gegeben, dass jetzt eben die Ära vorbei ist, wo wir zuverlässig wahre Informationen als Dauer bekommen werden. Also da ist real ein Problem im Raum. Und ich glaube, aktuell ist sich keiner so richtig sicher, wo der Hase hinläuft. Und es ist ja wieder mal so, dass wir Europäer mit Regeln kommen. Ja, also die KI ist ja da, wo sie ist, weil sie da entwickelt wird, wo den Leuten Regeln egal sind.
Ja, ja, natürlich, ja.
Und jetzt kommen wir eben wieder mit dem, ja, erhobene Zeigefinger klingt immer so negativ, aber es ist ja ein vernünftiger Gedanken, weil es ja auch ein Selbstschutz ist, den wir da haben. Ne? Und da hast du völlig recht. Da müssen wir nicht nur die Jugend, auch die Erwachsenen vorschützen, weil sich das langfristig natürlich, also wir reden jetzt dann in erster Linie im privaten Bereich, dann eben auf Wahlen auswirkt und auf Sozialverhalten und was da noch alles kommt. Wir haben alle diesen Fall jetzt bestimmt verfolgt mit dem Jungen, der sich auf ChatGPT verlassen hat, wie er sich am besten umbringen kann. Und die Eltern da jetzt eine Klage anstreben gegen OpenAI. Das sind so Dinge, das ist nicht nur Wildwuchs, der jetzt am Anfang irgendwie entsteht, sondern das weist auf massivere Probleme hin, die einfach das System per se mitbringt. Ne?
Das System vergisst ja auch nicht. Also die KI hat ja auch eine Memory hinten, also eine Erinnerung, eine Speicherfunktion hinten dran, wo du dann einfach da sitzt und so sagst, ja, okay, gut, Speicherfunktion. So, Ist hilfreich, sicherlich für einen betrieblichen Kontext, aber wahrscheinlich nicht immer für einen Kontext, wo du so da stützt und sagst, boah, keine Ahnung, das hättest du mal besser vergessen sollen, sage ich mal ganz ehrlich.
Na klar, hast halt mal eingegeben, dass du irgendwie nach einem bestimmten Medikament suchst und dann möchtest du eine Bewerbung schreiben und ja, dann steht dann irgendwie drin, dass du die und die Mängel hast. Vielleicht nicht so vorteilhaft. Also da sind einiges im Argen und am Ende läuft es halt immer darauf hinaus, der Mensch darf sein Hirn deswegen nicht abschalten. Also du musst prüfen, du musst das Ergebnis auch überprüfen, nicht blind übernehmen. Das ist im Übrigen auch etwas, was an Hochschulen schon praktiziert wird. Es gibt bestimmte Software, die kann Doktorarbeiten überprüfen auf den KI-Gehalt der Inhalte. Und ab einem bestimmten Prozentsatz, wenn da Verdachtsmomente sind, wird das dann auch abgebügelt. Und das Gleiche machen die sozialen Netzwerke. Also LinkedIn weiß ich es konkret. Google hat angekündigt, mit dem nächsten Algorithmus auch darauf zu achten, wenn Inhalte nachvollziehbar zu 100% KI generiert sind, dann werden die abgestraft, weil man generische Inhalte, Wiedergekäuere, das will keiner. Das will auch der Mensch ja gar nicht. Ne? Der will ja frische, wahre, neue Inhalte.
Im Social Media Sprech heißt User-Generated Content, also ja. UGC auf Englisch. Also Inhalte, die tatsächlich von Menschen generiert wurden.
Ja. Weil das ist wertvoll. Da sind Erfahrungen drin, da ist Blut, Schweiß, Tränen sind da reingeflossen. Ja. Das ist das, was du sehen und hören willst und was im Endeffekt eine gewisse Wertigkeit auch dadurch mitbringt. Ja. Und alles, und das sage ich dann auch den Kunden von uns jetzt zum Beispiel, wenn die sagen, ja, Texte habe ich jetzt noch keine Idee, aber das mache ich dann mit ChatGPT, da sage ich mal, ja, Vorsicht. Mhm. Ja. Wenn da dasselbe draufsteht wie auf allen Wettbewerbsseiten irgendwie, hast du nichts davon. Ne? Und im Endeffekt geht es darum, den USP zu finden. Warum sollen dich die Leute beauftragen? Mhm. Ne? Oder buchen oder bei dir einkaufen, wie auch immer.
Ja, ich glaube, auf Social Media ist es auch nochmal so eine Sache. Wir nutzen, am Anfang haben wir ChatGPT ganz, ganz häufig genutzt. Wir nutzen es auch heute noch für Drehideen, für kreative Ideen, um ehrlich zu sein. Ist aber die KI immer nur eine Plattform, die auf Erfahrungswerte zurückgreift und nie etwas oder seltenst, da muss man schon wirklich sehr, sehr gut im Prompting sein, etwas komplett Neues kreiert, was man so jetzt noch gar nicht in seinem Kopf drin hatte. Und dass der Mensch kennt die Menschen und kennt sich am Ende des Tages, die mit einem arbeiten oder die Produkte, die man verkauft, am besten.
Ja.
Und das ist echt so, wo ich sage, Leute, ja, macht ruhig. Ich freue mich immer, wenn Leute dann ihre KI-Sachen posten. Dann sage ich, gute Reise, viel Spaß dabei, macht es alles. Aber du wirst auf Social Media definitiv deshalb abgestraft. Und so ist es wahrscheinlich auch auf den Homepages.
Ja, genau. Und ja, also selbst wenn ihr jetzt so einen Social Media Post irgendwie mit KI vorbereitet, dann wird das ja keiner eins zu eins so ablesen, sondern da geht es ja nur darum, so als Tippgeber im Prinzip sich, da ist es wieder, den Prozess so ein bisschen zu vereinfachen, aber der Content ist ja dann trotzdem originär und original. Ne? Also von daher, genauso läuft es auch auf der Webseite und das kann ja jeder nachvollziehen, weil keiner will, wenn du in den Laden gehst, du willst auch keine A4-Kopien von dem neuesten Comic-Heft. Nein, du willst das Original mit dem schönen bunten Einband. Ne? So, ja. Und das ist dasselbe. Also, ne?
Ja, ich glaube, diese Entwicklung werden wir aber nicht aufhalten können. Diese Entwicklung wird immer weitergehen. Wenn wir mal in die Zukunft schauen, was passiert mit Leuten, die nicht auf KI setzen. Das haben wir jetzt, glaube ich, gerade aktuell, zumindest zu dem Zeitpunkt, zu dem wir aufzeichnen, Salesforce beispielsweise oder auch McKinsey, haben unglaublich viele Leute entlassen. Also Salesforce, das ist so ein Softwareanbieter, sage ich mal, für CRM-Systeme. Die haben viel ihre 8000 Kundenbetreuer rausgeschmissen, weil sie gesagt haben, die KI kann das Ganze regeln. Da gibt es schon noch Wege, wo wir dann in Anführungsstrichen sicher sind, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und im Übrigen auch die Handwerker. Also das ist, glaube ich, eine Position, die am allerschwersten KI, also selbst von Robotern nicht zu ersetzen ist, weil das geschulte Auge und die Erfahrung, das kriegst du halt in eine Maschine so nicht rein. Ja, also von daher, Also mein Vater war auch Handwerker. Ich habe da, hab das alles gesehen, bin so aufgewachsen und habe da allergrößten Respekt davor, dass es wirklich noch schaffen mit den eigenen Händen im Wasser. Und schaffen heißt, kommt ja von erschaffen. Ist also wirklich was Edles und das finde ich nach wie vor toll. Wir sind da moderne Handwerker. Ja? Ja. Wir machen das. Kreativität und der Schöpfungsprozess läuft zwar über einen Computer, aber letztendlich ist es auch, also ich bezeichne mich da gerne als Handwerker, ja, in der Form. Und glaube, dass es wirklich so ist. Also, dass wir da noch ein bisschen Atempause haben, dass es andere Berufe gibt, die vielleicht mehr rennen müssen, aber vielleicht hilft das ja auch beim Fachkräftemangel, dass dann wieder ein bisschen was in den Arbeitsmarkt gespült wird auf dem Wege. Man muss vielleicht mit einem Augenzwinkern das irgendwie positiv sehen.
Ja, ich bin gespannt. Da wird sicherlich auch noch das ein oder andere Regulatorium aus der EU oder aus Deutschland oder sonst woher kommen.
Klar, was können wir besser?
Das kann man ja so aufbauen. Also sagen wir mal ganz ehrlich, jetzt diese Barrierefreiheit, die reingekommen ist, ne? Also nur noch mal ein paar Themen da aus seiner Welt anzuschneiden. Ja. Barrierefreiheit ist ein ganz, ganz großes Thema inzwischen, ne?
Ja, es war mal wieder so eine Schockwelle.
Also der Homepage ist nicht falsch verstehen, ne? Nicht die barrierefreie Dusche oder sowas, sondern
genau.
Da geht es wirklich um die Homepages.
Ja, also da haben wir unseren Kunden auch so ein bisschen Beruhigung verschaffen können. Es gibt ja bestimmte Merkmale, ab wann da eine echte Pflicht greift. Also du musst mehr als 10 Mitarbeiter haben, musst gleichzeitig mehr als 2 Millionen Umsatz machen und du musst im Endkunden, also im B2C-Geschäft tätig sein. Dann bist du tatsächlich, unterliegst du einer echten Pflicht, barrierefrei zu sein. Aber selbst das hat nicht jetzt nicht so dieselben Kreise gezogen wie damals die DSGVO, weil ich glaube, die DSGVO, die jetzt ja mittlerweile 7 Jahre alt ist, wenn ich mich nicht irre, hat die Leute so ein bisschen, ja, also am Anfang war ist riesen Panik ausgebrochen, ne? Und letztendlich hat man dann gemerkt, okay, es ist ja eigentlich was für die großen Netzwerke gemacht ist. Es ist vernünftig, das für jeden einzuhalten, ne? Also das nicht falsch verstehen, ich kritisiere das gar nicht, aber es ist natürlich ein unverhältnismäßiger Verwaltungsakt für kleinere Firmen gewesen. Ja. Und da auch undankbar, weil die verarbeiten diese Daten ja oft gar nicht bewusst. Also ich muss mit jedem meiner Kunden einen Vertrag darüber abschließen, dass ich in seinem Sinne den Datenschutz beachte. Und das ist den meisten Leuten ist gar nicht klar, dass so eine IP-Adresse irgendwie ein schützenswertes Konstrukt in diesem Ganzen ist, weil was kann der normale Mensch mit einer IP-Adresse anfangen? Der wird da nie den Rückschluss hinbekommen. Ja, da sitzt der Heinz Müller und da fahre ich jetzt mal hin und frage mal, was der auf meiner Webseite wollte. Das wird ja im echten Leben nicht stattfinden. Facebook, Google und Co. und die Telekom, die sind da anders unterwegs, weil die haben da möglicherweise eine konkretere Vorstellung, wer da am Ende der Leitung sitzt, ne? Und bei der Barrierefreiheit sind jetzt viele so ein bisschen entspannter das Thema auch angegangen, weil sie gemerkt haben, okay, entweder ich bin nicht betroffen oder so. Ich sage immer, also es ist gut, das mitzudenken. Also es ist ja auch wichtig, dass wir die Leute mitnehmen gesellschaftlich, die bestimmte Dinge halt nicht erfüllen können. Also wenn jemand eine motorische Einschränkung hat, eine Maus nicht bedienen kann, dann ich breche mir ja nichts ab, wenn ich dem die Möglichkeit gebe, meine Webseite mit der Tastatur zu bedienen. Ja. Jetzt gibt es natürlich so ein paar Fälle, die irgendwie obskur sind, weil jetzt klar ist ein Autohersteller verpflichtet, voll barrierefreie Seiten umzusetzen, aber jetzt ein blinder Mensch wird nie ein Auto kaufen können, weil der kann es einfach nicht fahren. Ja. Ne? Also da ist so ein bisschen ein Logikknick hier und da.
Ermessensspielraum, glaube ich. Ne?
Ja. Ja, genau. Aber also grundsätzlich, glaube ich, kann jeder nachvollziehen, dass das irgendwie, also wenn man jetzt plötzlich querschnittsgelähmt ist und muss irgendwie mit einem Kinn über eine Webseite navigieren, ist man froh, wenn das funktioniert. Also per se ist das ja schon in Ordnung. Ja.
Also ich bin auch ein großer Verfechter davon, da die Leute natürlich zu unterstützen. Jeder, der jemand aus dem Umfeld kennt, bei mir ist das so, es ist nicht so einfach, sage ich mal, aber Ja, wie du schon richtig sagst, es braucht wahrscheinlich keine Automobilherstellerseite für blinde Leute. Ja, das ist sicherlich. Aber das sind andere Themen. Ich glaube, da können wir uns auch im Kreis drehen und 100 Stunden drüber sprechen, weil ändern werden wir es am Ende des Tages wahrscheinlich sowieso nicht. Und ja, ich glaube, an sich sind wir aber dennoch auf all diese Neuerungen auch gefasst und gespannt, was es da jetzt noch gibt und inwiefern wir da nochmal von profitieren, aber auch sicherlich Bedenken nochmal äußern müssen und uns auch Gedanken machen müssen, wie kann es eigentlich ordentlich weitergehen.
Ja, du hast es genau top zusammengefasst. Also der, es ist eine von vielen Entwicklungen, die die Menschheit schon so gesehen hat. Und wir müssen sie menschlich vernünftig, müssen wir der begegnen. Und dann wird auch ein Schuh draus. Dann können wir das Größte rausholen. Also wir werden den Mars nicht besiedeln ohne solche Technologie, ne? Oder unsere Kumpels irgendwo in der 9. Galaxie kennenlernen, wenn wir da nicht ein bisschen Dinge vorantreiben. Ja? Aber das heißt ja nicht, dass jeder kleine Unternehmer dann alle möglichen Räder neu erfinden muss. Von daher nüchtern, menschlich, das betrachtet ist, glaube ich, genau der richtige Ansatz. Ja.
Schön. Dann geben wir uns doch damit Mühe, dass das so funktioniert in Zukunft, dass wir das so aufrechterhalten. Rob, wenn man dich irgendwo sucht, wo kann man dich im Idealfall finden? Internet, Social Media, was auch immer. Gibt's da was?
Stadion der Eintracht.
Ja, das natürlich.
Kann man mich regelmäßig finden.
Haben wir uns auch schon ein paar Mal
gefunden. Ja, genau. Aber ansonsten natürlich auf LinkedIn und auf unserer Webseite sinnhaltig.de. Im Unternehmernetzwerk jeden Freitag bei MeinLink bin ich zu sehen und zu hören und auch gerne zu Gesprächen bereit. Und immer mal bei dir, hoffe ich.
Natürlich, sehr gerne. So machen wir das. Dann euch lieben Dank fürs Zuhören. Rob, nochmal lieben Dank, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank dir auch nochmal.
Wir packen natürlich die Daten und alles, deine Profile in die Shownotes rein, selbstverständlich. Das heißt, für die Leute, die nochmal Interesse haben, schauen in die Shownotes rein. Wir wünschen euch bis dahin erstmal alles Gute und dann sehen wir uns zur nächsten Podcast-Folge. Wie gewohnt, nächste Woche wieder Mittwochmorgens. Alles Gute, danke.
Vielen Dank, ciao, ciao.